Hinterher schämte Joel sich. Der Barfußmann glaubte wahrscheinlich, dass er zu denselben Leuten wie Simon Urfeder gehörte, zu den Verrückten.
»Um Himmels Willen, was machst du denn da?« hatte der Barfußmann gerufen. »Willst du mitten rein in den Heizkessel gehen?«
Er hatte Joel am Jackenkragen gepackt und ihn zur Seite gerissen.
»Wenn du in den Kessel fällst, kann dir niemand mehr helfen«, fuhr der Barfußmann fort. »Hast du nicht gesehen, dass die Luken offen standen?«
Natürlich hatte Joel es gesehen. Er hatte ein Gefühl gehabt, als stände er vor einem hungrigen Raubtier, das seinen Rachen mit 1000 brennenden Zungen aufsperrte. Und der Rachen hatte ihn angezogen.
»Was ist los mit dir, Junge?« sagte der Barfußmann und sah ihn bekümmert an. »Hat dir niemand beigebracht, dass Feuer gefährlich ist?«
»Warum gehst du barfuß?«
fragte Joel. Manchmal war es das Beste, man antwortete, indem man eine Gegenfrage stellte.
»Es ist so warm im Heizungsraum«, sagte der Barfußmann. »In den Schuhen schwellen die Füße an, da laufe ich lieber barfuß. Wie heißt du übrigens?«
»Samuel«,
sagte Joel. Der Barfußmann lächelte.
»David und Samuel«, sagte er. »Man merkt, dass ihr Brüder seid.«
Joel sah sich in der Unterwelt um. Der große Heizkessel stand mitten in einem großen Raum. Aus Leitungen und Ventilen zischte und dampfte es. »Das Raubtier in der Unterwelt«, dachte Joel, »hier wird es gefangen gehalten.«
»Wohin geht all diese Wärme?«
fragte er. Er musste rufen, damit der Barfußmann ihn hörte. Der war gerade dabei, große Holzkloben in den Rachen des Raubtiers zu werfen.
»Zum Krankenhaus und zum Pfarrhof und zum Altersheim und dem Rathaus und vielen anderen Häusern«, brüllte er zurück.
»Wie heißt er?«
rief Joel. Der Barfußmann richtete sich auf und wischte sich den Schweiß aus der Stirn.
»Heißt?« fragte er. »Ich heiße Jan Nilsson.«
»Ich mein den Heizkessel«,
sagte Joel.
»Heizkessel haben keinen Namen«, sagte der Barfußmann. »Oder hast du einen Vorschlag?«
Joel dachte nach. Der Heizkessel war wie ein Drache, ein feuerspuckendes Raubtier.
»Herrscher des Feuers«,
sagte er. Der Barfußmann nickte.
»Ein guter Name«, sagte er. »Herrscher des Feuers.«
Dann warf er noch ein paar Holzklötze ins Feuer und schloss die Luken. Er gab Joel ein Zeichen, ihm zu folgen, und führte ihn an sich schlängelnden Rohrleitung entlang und kam zu einer weiteren Stahltür. Die öffnete er, indem er an einem dicken Eisengriff drehte. Die Tür führte in einen langen Korridor, der von einigen Glühlampen beleuchtet wurde. Die Luft war rau und feucht, und Joel fragte sich, ob der Barfußmann keine kalten Füße bekam. Der Korridor schien kein Ende zu nehmen. Es ging um scharfe Ecken, manchmal abwärts, manchmal aufwärts. »Wohin gehen wir?« dachte Joel. Schließlich blieb der Barfußmann vor einer weiteren Stahltür stehen. »Kloake 1«, las Joel auf einem Schild. Der Barfußmann öffnete die Tür. Joel betrat einen Raum, der voller Werkzeuge und zerlegter Maschinen war.
»Er ist nicht da«, sagte der Barfußmann.
»Schade«, sagte Joel und dachte, wie gut das war. Dann würde der erfundene kleine Bruder nicht entlarvt.
»Wahrscheinlich ist er unterwegs und repariert ein Rohr«, fuhr der Barfußmann fort. »Aber wenn du willst, kannst du in meiner Kajüte warten.«
»Kajüte? Gab es denn Kajüten in der Unterwelt?« Joel hatte nur von Kajüten an Bord von Schiffen gehört. Er folgte dem Barfußmann auf demselben Weg, den sie gekommen waren.
»Hier die Kajüte«, sagte der Barfußmann und blieb stehen.
Sie waren wieder in der Nähe des Raubtieres. Joel hörte das Getöse.
»Ich muss Holz nachwerfen«, sagte der Barfußmann. »Warte so lange hier drin.«
Joel betrat die Kajüte des Barfußmannes. Der Raum war nicht groß, kaum größer als ein Kellerverschlag. An einem Kabel baumelte eine einsame Glühlampe von der Decke. Es gab einen wackeligen Tisch und ein paar Klappstühle. An den Wänden hingen Bilder, die aus Zeitungen gerissen waren. Darauf waren fast nackte Frauen. Eine Frau erinnerte Joel an Sarah. Jedenfalls hatte sie genauso große Brüste wie Sarah. Joel setzte sich auf einen Stuhl. Nachdem er sich zurechtgesetzt hatte, löste sich die Lehne, stellte den Stuhl zurück und setzte sich auf einen anderen. Aber der quietschte und knarrte so sehr, dass er sich nicht traute, sitzen zu bleiben. Er setzte sich lieber auf eine umgedrehte Bierkiste, die in der Ecke stand. Alles war still. Durch die dicken Wände und die geschlossene Tür war das Raubtier nicht zu hören. Die Stille der Unterwelt war eine neue Stille. Joel lauschte. Er stellte sich vor, das Haus, in dem er mit Papa Samuel wohnte, wäre genau über seinem Kopf. Das Haus, das eigentlich ein Schiff war, das an seinen Ankerketten riss und auf Wind wartete. Aber wenn das Haus ein Schiff war, dann war die Unterwelt der Meeresgrund. Und dort saß Joel auf einer Bierkiste. Plötzlich wurde es schwer, alle Gedanken auseinanderzuhalten. Er erhob sich und ging im Raum herum. Die halbbekleideten Frauen auf den herausgerissenen Zeitungsseiten sahen ihn an. Warum kam der Barfußmann nicht wieder? Hatte der Herrscher des Feuers ihn verschlungen? Joel warf sich mit einem Tigersprung gegen die Tür. Vielleicht hatte der Barfußmann ihn eingesperrt. Die Tür war offen. Joel schob sie vorsichtig auf und spähte in den Korridor. Das Stahltor zum Saal des Raubtiers war angelehnt. Joel beschloss, sich davonzuschleichen. Er brauchte weder auf den Barfußmann noch auf David zu warten. Er wusste ja, dass David der richtige Mann für Gertrud war. Er würde ihr den Herrscher der Unterwelt als seine gute Tat anbieten. Wie sollte sie der Gabe widerstehen können? Aber der Barfußmann würde sich vielleicht wundern, wenn Joel einfach verschwand. Und David würde sich Gedanken machen, wer wohl sein unbekannter kleiner Bruder sein mochte. Joel schob die Tür zum Saal des Raubtiers auf. Es lärmte und donnerte und die Wärme schlug ihm ins Gesicht. Weit entfernt zwischen den Rohren sah er den Barfußmann Holzkloben in den aufgerissenen Rachen werfen. Als Joel bei ihm ankam, hatte er gerade den letzten Holzkloben hineingeworfen und richtete sich auf.
»Ich muss gehen«, sagte Joel, »aber grüß David von mir, vielleicht komme ich morgen wieder.«
Der Barfußmann wischte sich mit einem Taschentuch den Schweiß aus der Stirn.
»Ich wusste gar nicht, dass David einen kleinen Bruder hat«, sagte er.
»Ich wusste auch nicht, dass ich einen großen Bruder hab«, dachte Joel.
»Findest du allein raus?«,
fragte der Barfußmann. Joel nickte. Der Barfußmann öffnete ihm die schwere Tür. Dann wuselte er ihm durchs Haar.
»Ähnlich seht ihr euch wirklich nicht«, sagte er. »David ist blond und du bist braun wie ein alter Fuchs.«
»Wir haben verschiedene Mütter«, sagte Joel. »Ich muss jetzt gehen.«
Als er wieder in der großen Halle ankam, war sie immer noch leer. Der Telefonhörer schaukelte an seiner Schnur.
»Tschüss«,
rief Joel so laut er konnte. Es hallte zwischen den Wänden wieder. Dann lief er hinaus. Als er in die Küche kam, goss er sich als erstes ein großes Glas Milch ein. Plötzlich war er voll Unternehmungslust. Jetzt würde er den großen Plan entwerfen. Wie konnte er Gertrud und den Käsemann zusammenbringen? Erneut ging er in Gedanken durch, was er in Büchern darüber gelesen hatte, wie sich Erwachsene kennenlernten und beschlossen zu heiraten. Aber von all dem, woran er sich erinnerte, war nichts gut. Samuel und Mama Jenny fielen ihm ein. Sie hatten einander Briefe geschrieben, das hatte Samuel einmal erzählt. Einmal hatte sein Schiff in einer Werft in Göteborg zur Reparatur gelegen. Zusammen mit ein paar anderen Seeleuten war Samuel an einem Abend an Land gegangen. Auf einem Fußweg war er gestolpert und Mama Jenny geradewegs in die Arme gefallen. So konnte man sich also kennenlernen und einen Sohn bekommen, der Joel hieß und der ein Mirakel erlebte. Man stolperte auf einem Fußweg und fällt auf jemanden. Und dann schreibt man sich Briefe. Samuel hatte erzählt, dass er Mama Jenny damals auf dem Fußweg dazu überredet hatte, ihm ihre Adresse zu geben. Dann hatte er ihr aus allen ausländischen Häfen geschrieben. Und in einem Brief hatten sie ein Treffen irgendwo in Göteborg verabredet, in einem Park hinter einer Statue. Joel überdachte das Ganze langsam. es so zu arrangieren, dass der Käsemann auf einem Fußweg stolperte und Gertrud geradewegs in die Arme fiel, war wohl zu schwer. Also musste er mit den Briefen anfangen. Sie könnten einander geheime Briefe schreiben und ein geheimes Treffen verabreden, dann würde sicher alles von selbst gehen. Geheime Briefe, die Joel Gustafsson schreiben würde. Aber wie schrieb man so einen Brief eigentlich? Das wusste er nicht. Die Bibliothek, dachte er. Dort muss es ein Buch geben, das von geheimen Briefen handelt. So ein wichtiges Buch musste es einfach geben.